Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Wohin mit Julian Assange? Für viele britische Politiker steht fest, er sollte nicht in die USA ausgeliefert werden, sondern wenn überhaupt, dann nach Schweden. Aber wollen die ihn überhaupt haben und seinen Fall wieder aufrollen? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um eine moskaunahe Bank in Budapest, die manche für eine Filiale des KGB halten. Und wir blicken auch heute nach Dänemark. Da treffen wir diesmal einen Imam, der sich für eine dänisch-muslimische Identität einsetzt. Das scheint dort alles andere als selbstverständlich zu sein. UK resist, widersetzt euch diesem Versuch der Trump-Administration. Das rief Julian Assange mit dünner Stimme, als er letzte Woche aus seinem beengten Asyl in der ecuadorianischen Botschaft abgeführt wurde. Und das war nicht ganz unbegründet. Sofort nach seiner Verhaftung haben die Amerikaner Anklage wegen Computermanipulation und Auslieferungsgesuch direkt aus der Schublade gezogen. Alles lag seit Jahren bereit. Noch nicht gemeldet haben sich dagegen die Schweden. Dabei war es ja 2010 ein schwedisches Auslieferungsgesuch, dem sich Julian Assange entzogen hat. Er sollte sich dort wegen Vergewaltigungsvorwürfen verantworten. Wie geht Schweden nun mit der neuen Situation um? Darüber möchte ich mit Luise Steinberger vom Schwedischen Rundfunk sprechen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Steinberger, die Amerikaner haben sich direkt gemeldet, Schweden noch nicht. Warum?
Die Staatsanwaltschaft hier hat zunächst gesagt, man will das überlegen, dass die Verfahren, also Julian Assange war ja hier, gegen ihn wurde ermittelt wegen sexueller Belästigung, Nötigung und wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Die zwei ersteren Punkte sind bereits verjährt und das dritte Verfahren wurde 2017 eingestellt. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt mitgeteilt, man will einfach überlegen, ob man das Ermittlungsverfahren wieder aufnimmt. Und ja, man überlegt noch.
Steht denn überhaupt ein Gesuch an? Wie wird das diskutiert in Schweden?
Nein, also solange kein Ermittlungsverfahren im Gange ist, steht auch kein Auslieferungsgesuch an. Denn das war ja der Grund, warum man ein Auslieferungsgesuch nach Großbritannien gestellt hatte. Und eigentlich ist es im Moment nur die Nebenklage, also die betroffene Frau, die verlangt hat und das auch formal eingereicht hat, dass das Verfahren wieder eröffnet werden soll.
Wie wird denn überhaupt, also ganz generell, über den Fall Assange gesprochen in Schweden?
Das Bild ist relativ ruhig. 2010 war es ja so, dass Julian Assange eigentlich nach Schweden kam, um für seine Plattform WikiLeaks einen besonderen Grundrechtsschutz hier zu beantragen, den journalistische Erzeugnisse in Schweden haben können. Das war der Grund. Und damals war Assange ein sehr willkommener Gast und hat Vorträge gehalten und so. Um diese Seite von WikiLeaks und seiner Person ist es eigentlich sehr ruhig geworden. Das wurde dann alles von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung überschattet. Und jetzt ist es eigentlich relativ ruhig. Also das wird verglichen mit anderen Ländern relativ wenig überhaupt diskutiert. Auch die Festnahme, das wurde zwar gemeldet, aber es war keine große Geschichte.
Assange hat sich ja damals der Auslieferung nach Schweden entzogen, weil er befürchtet hat, dass die Schweden ihn dann weiterreichen, sozusagen an die USA. Könnte das denn auch heute noch passieren? Also wenn er nach Schweden dann irgendwann möglicherweise ausgeliefert werden sollte?
Also das sind ja sehr theoretische Betrachtungen. Aber ich denke natürlich, das käme darauf an, welche Art von Auslieferungsgesuch dann die Amerikaner nach Schweden stellen würden, müsste man das natürlich prüfen. Und das kann natürlich, das hat keiner gesagt, aber das kann natürlich mit eine Rolle spielen, dass Schweden sich vielleicht jetzt nicht vorprescht und nochmal ein Auslieferungsgesuch stellt, sondern dass man sagt, eingestelltes Verfahren ist eingestelltes Verfahren.
Das heißt, man möchte auch nicht in diese möglicherweise moralische Zwickmühle kommen, dass man Assange dann möglicherweise in die USA ausliefern will.
Also die Regierung hat sich dazu überhaupt nicht geäußert, deswegen sind das alles Spekulationen. Aber es ist natürlich so, dass jetzt, da ein amerikanisches Auslieferungsgesuch an Großbritannien auf dem Tisch liegt, selbst wenn Schweden ein Auslieferungsgesuch jetzt stellen würde, nach internationalem Recht, so wie ich das verstanden habe, wäre es so, dass die Amerikaner sowieso sozusagen den Vortritt hätten, denn ihr Auslieferungsgesuch an Großbritannien lag zuerst auf dem Tisch.
Also da heißt es first come, first serve.
Soweit ich das mitbekommen habe, ja.
Schweden hält momentan noch die Füße still im Fall Assange. Warum das so ist, das hat uns Luise Steinberger vom Schwedischen Rundfunk erläutert. Vielen Dank.
Danke.
Dass Viktor Orban mit Wladimir Putin möglicherweise besser kann als mit Merkel, Macron und Donald Tusk, das ist kein Geheimnis mehr. Jetzt hat seine Regierung auch dafür gesorgt, dass sich eine eher dubiose russische Institution in Budapest ansiedelt, die International Investment Bank, ein Geldhaus, das aus der ehemaligen sowjetischen Comecon Bank hervorgegangen ist. Während Orban und seine Leute von erfolgreicher Wirtschaftspolitik sprechen, halten Kritiker die Bank für eine getarnte Filiale des russischen Geheimdienstes KGB. Und ganz aus der Luft gegriffen sind diese Vorwürfe nicht. Die Bank und deren Mitarbeiter genießen nämlich weitreichende Privilegien, auch weil sie keinen ungarischen Aufsichtsbehörden und Gerichten unterworfen sein werden. Und nicht nur das. Clemens Fehrenkotte.
Es seien nicht die Privilegien, die die International Investment Bank mit der Verlagerung ihres Hauptquartiers von Moskau nach Budapest in Ungarn erhalte, sondern vielmehr die Intentionen des Finanzinstituts. Regierungskritische Medien und Oppositionsparteien sind gegenüber der 2012 von Russlands Präsidenten Wladimir Putin wiederbelebten Bank äußerst kritisch, nicht allein wegen der vereinbarten Befreiung von staatlicher Finanzaufsicht, Strafermittlungen oder ungarischer Rechtsprechung. Warum, so mutmaßte die Tageszeitung Népszava, zieht diese Bank nach Budapest? Möglicherweise, Zitat, weil die Bank als Tarnung für den russischen Geheimdienst fungieren soll? Agnes Vajda, Parlamentsabgeordnete der Oppositionellen Demokratischen Koalition, DK, spricht den Verdacht offen aus. Im Wesentlichen wird hier in Ungarn ein KGB-Netzwerk errichtet werden. Als Vorsitzender der Bank kommt ein Mitglied aus einer Familie von Spionen. Und solche russische Personen werden zu uns kommen, die die ungarischen Behörden nicht kontrollieren dürfen. Damit spielt die Parlamentarierin auf den Chef der International Investment Bank an, Nikolai Kossow, Jahrgang 1955, zu Sowjetzeiten Diplomat, später in staatlichen Unternehmen beschäftigt und von Putin 2012 an die Spitze der Bank berufen. Kossows Vater war während der 70er Jahre KGB-Statthalter in Budapest. Die Mutter des Bankchefs wurde von der russischen Nachrichtenagentur TASS in einem Nachruf als eine, Zitat, der bemerkenswertesten Spione des 20. Jahrhunderts gewürdigt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban habe Putin persönlich gebeten, das Hauptquartier der Bank von der russischen in die ungarische Hauptstadt verlegen zu lassen, wie die Financial Times berichtete. Der Umzug, der in diesem Herbst stattfinden soll, bedeutet aus Sicht des ungarischen Finanzministers Mihai Varga vielmehr einen wichtigen Schritt zum Ausbau Budapests zur wichtigen Finanzkapitale. Die Ansiedlung der International Investment Bank nach Budapest wird die Rolle der ungarischen Hauptstadt als internationales Finanzzentrum stärken. Unsere Heimat bietet alle Bedingungen, die für eine erfolgreiche Arbeit des Finanzinstituts nötig sind. Zudem setzen wir uns für eine ergebnisreiche Arbeit der Bank ein. Heute hat die International Investment Bank 9 Mitglieder. Russland, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei sowie Kuba, Vietnam und die Mongolei. Kritik, wonach es sich bei der Bank um eine von Moskau dominierte Bank handle, weist Ministerpräsident Orbán strikt zurück. Im Parlament sagte er bei der Verabschiedung des Gesetzes, dass der Bank de facto einen weitgehenden Status als Staat im Staate garantiert.
Ebben a bankban 5 NATO-Tagállamnak van tulajdona. 5 NATO-Tagállamnak.
In dieser Bank sind 5 NATO-Staaten Eigentümer, 5 NATO-Mitgliedstaaten, 5 mitteleuropäische Länder sind dabei, Bulgarien, Tschechien, Rumänien, Slowakei und Ungarn. Wir, die 5 Länder, haben mehr als 50% Eigentumsanteil. Es ist deutlich größer als Russlands. Russland ist allerdings mit 46% der größte Anteilseigner an der Bank, gefolgt von Ungarn und Bulgarien mit jeweils 12%. Das amerikanische Außenministerium warnte Orbán bereits, dass Russland die International Investment Bank dazu benutzen könnte, seinen Einfluss in Ungarn und in der Region auszubauen.
Eine Bank oder doch was ganz anderes? Clemens Fehrenkotte berichtete über ein russisches Geldinstitut mit sehr umfangreichen Privilegien in Budapest. Anders als die islamfeindliche Pegida in Deutschland demonstrieren dänische Rechtsextremisten am liebsten dagegen Muslime, wo viele Muslime wohnen. Besonders gern macht das der islamfeindliche Däne Rasmus Paludan, Gründer der kleinen Partei Strammer Kurs. Am Sonntag war er in Kopenhagener Stadtteil Nørrebro und hat dort mit seiner Demo massive Krawalle ausgelöst. Paludan ist in seinem anti-islamischen Aktionismus besonders radikal, aber er steht nicht alleine da. Die rechtspopulistische Volkspartei, die hat zum Beispiel in Jütland eine Schweinefleischpflicht für Schulmensen durchgesetzt, um dänische Esskultur zu verteidigen. Dabei sind Muslime in Dänemark eine eher kleine Minderheit, schätzungsweise 5% der Bevölkerung. Wie lebt es sich angesichts solcher Provokationen als Muslim in Dänemark? Jana Sinram hat in Kopenhagen eine Moschee besucht, deren Imame sich für eine dänisch-muslimische Identität einsetzen. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Eine kleine Moschee im Stadtteil Nørrebro in Kopenhagen. Etwa 80 Männer sitzen auf dem türkisfarbenen Teppich und lauschen dem Adhan, dem islamischen Gebetsruf. In einem Nebenraum haben sich einige Frauen versammelt. Das Freitagsgebet wird per Lautsprecher übertragen. Wir preisen Allah in Anerkennung seiner Größe, beginnt Imam Abdul Wahid Pedersen seine Ansprache, die er mit Ausnahme der Gebete komplett auf Dänisch hält. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Moscheen in Dänemark will man hier im Dansk Islamisk Center ganz bewusst Muslime ansprechen, die kein Türkisch, Arabisch oder Urdu verstehen, erklärt Wasim Hussein. Auch er ist Imam, 1983 geboren und leitet die Moschee.
Wenn wir uns dänisches Islamzentrum nennen, dann sagen wir damit, wir sind Dänen. Unser Leben ist hier. Wir sind hier geboren und aufgewachsen. Hier ist die Gesellschaft, die wir kennen. Wir sind Muslime, die darauf bestehen, wir sind Dänen.
Dass es gar nicht so einfach ist, beides zusammenzubringen, erlebt Wasim Hussein seit seiner Kindheit. Er wurde in Helsingør als Sohn pakistanischer Einwanderer geboren. Die schwarzen Haare und die braunen Augen verraten seine Herkunft. Sein Dänisch mit dem Kopenhagener Dialekt tut es nicht. Nach dem Gymnasium studierte Hussein erst Ingenieurwesen, dann islamische Theologie. Heute arbeitet er neben seinem Job als Moscheevorsitzender auch als Gefängnisimam in Kopenhagen und beteiligt sich immer wieder an der Mediendebatte über Muslime in Dänemark.
Es wird darüber gesprochen, als sei es ein Widerspruch, Muslim und gleichzeitig Däne zu sein. Also, wenn du Muslim bist, bist du nicht dänisch. Und wenn du Däne bist, bist du auf keinen Fall Muslim. Dieses Verständnis gibt es. Obwohl 70,4% der hier lebenden Muslime die dänische Staatsbürgerschaft haben.
70,4% aller Muslime in Dänemark haben dänisches Staatsbürgerschaft.
Das erlebe sogar schon seine 7 Jahre alte Tochter, erzählt der Imam. Mit seiner Frau habe er sich neulich über seine Nichte unterhalten und erzählt, dass die sich als Dänin fühle und nicht als Pakistanerin. Das habe seine Tochter mitbekommen.
Also, sie hun, er hun dansker?
Ist sie wirklich Dänin, habe seine Tochter ihn ganz schockiert gefragt.
Ja, er und ich?
Und ich habe geantwortet, ja, ist sie das nicht? Und sie sagte, nein, sie ist keine Dänin. Und ich, klar ist sie Dänin, du bist auch Dänin. Und sie, nein, ich bin Muslima.
Was sagen sie, nein, ja, Muslim?
Dass schon eine Siebenjährige diesen Unterschied wahrnehme, zeige, wie sehr Muslime um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen müssten, meint Hussein.
Vor vielen Jahren haben sie gesagt, lernt die Sprache, dann seid ihr dänisch. Also haben die Leute begonnen, die Sprache zu lernen. Da haben sie gesagt, nein, ihr braucht erst Arbeit. Also haben sich die Leute Arbeit gesucht. Dann hieß es, nein, ihr braucht auch eine gute Ausbildung. Also jedes Mal, wenn die Leute die Bedingungen erfüllt haben, um dänisch zu werden, haben sie die Bedingungen geändert.
Det som de egentlig havde sagt, at der skulle til for, at du var dansk, så ændrede de kriteriet.
Fremmedhed og had mod islam og muslimer har været en stigende tendens hos politikere og meningsdannere igennem de sidste 3 årtier.
Fremdenhass im Allgemeinen und Hass gegen Muslime im Speziellen hätten in den letzten 3 Jahrzehnten zugenommen und gehörten inzwischen überall zum Mainstream, sagt Imam Abdul Wahid Pedersen in seiner Ansprache und meint damit nicht nur den tödlichen Anschlag auf 2 Moscheen in Neuseeland im März. Seit dem letzten Sommer gilt in Dänemark ein Verhüllungsverbot. Seitdem darf niemand sein Gesicht mit Burka oder Niqab verschleiern, auch Masken oder künstliche Bärte sind verboten. Bei Verstößen drohen Geldstrafen. Für Wasim Hussein ist völlig klar, auf wen das Gesetz zielt.
Die Politiker sagen, es ist ein Burka-Gesetz. Wenn es auch ganz offiziell nur darum ginge, wäre das Diskriminierung. Also nennt man es Maskierungsverbot und sagt, ihr wisst schon, was wirklich gemeint ist.
Eine Burka tragen die allerwenigsten muslimischen Frauen in Dänemark, ein Kopftuch dagegen viele. Nach dem Freitagsgebet will eine der Moscheebesucherinnen über ihre Situation in Dänemark sprechen. Auf Englisch, da könne sie ihre Gedanken besser ausdrücken, sagt sie. Die junge Frau mit dem senfgelben Kopftuch ist vor ein paar Jahren aus Pakistan nach Dänemark gekommen, hat hier geheiratet, schnell einen Job als Juristin gefunden und sich erst dann dazu entschlossen, ihr Haar zu verdecken, nachdem sie sich näher mit dem Islam beschäftigt hat.
Ich mache mir Sorgen, dass sie uns irgendwann sagen werden, dass wir unsere Kopftücher abnehmen müssen. Eine politische Partei hatte Plakate mit dem Satz, das Kopftuch gehört nicht nach Dänemark, es ist nicht dänisch. Ich frage mich nur, was ist dänisch?
Für Imam Wasim Hussein jedenfalls ist es kein Widerspruch, Dänin zu sein und Kopftuch zu tragen. Oder, wie er selbst, Personen des anderen Geschlechts nicht die Hand zu geben.
Uns wird ständig gesagt, in Dänemark machen wir das so und so. Ich bin aber hier aufgewachsen und habe mir ausgesucht, manche Dinge anders zu machen. Das, worauf Dänemark ganz besonders stolz ist, ist die individuelle Freiheit. Und diese Freiheit nehme ich mir als dänische Person.
Gerade könne man in der politischen Debatte kaum noch zwischen rechts und links unterscheiden, sagt er dann noch. Es gebe bei den Parteien seit Jahren einen regelrechten Wettbewerb um die extremste Rhetorik.
Das einzig Gute ist, dass es jetzt so extrem ist, dass es gar nicht mehr schlimmer geht. Ich hoffe wirklich, dass wir an diesem Punkt sind.
Ein desillusionierter dänischer Imam. Morgen stellen wir Ihnen in unserer Reihe einen Autor vor, der Einwanderungsgeschichte in Comicform aufarbeitet. Die Kollegen von Tag für Tag, die bleiben in gewisser Weise beim Thema. In Athen wird demnächst eine staatlich finanzierte Moschee eröffnet. Und das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.